Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute widmen wir uns dem hochklassigen Kombinationsfußball, den wir seit der Corona-Pause beim FC Ingolstadt begutachten dürfen und ordnen die gesamte Situation unter Thomas Oral in der dritten Liga ein bisschen ein. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Ja, wir melden uns das erste Mal zurück nach Corona-Restart. Inzwischen sind schon 6 Spiele vergangen, die englischen Wochen lassen uns so leicht die Zeit ausgehen. Es geht ein Spiel nach dem anderen und wir kommen nicht wirklich dazu aufzunehmen. Aber wir haben es heute geschafft, wir befinden uns genau zwischen Braunschweig und Chemnitz. Chemnitz?
Zwickau.
Zwickau, sorry. Ja, okay, wir befinden uns genau zwischen Braunschweig und Zwickau. Ihr merkt auch jetzt schon wieder, Vorbereitung ist alles. Wir sind auch heute wieder zu dritt hervorragend vorbereitet. Der Marco und natürlich sind auch wieder der Martin und der Bene hier.
Hallihallo.
Servus.
Ja, und wir versuchen heute mal so ein bisschen einzuordnen, was wir in der dritten Ära von Thomas Oral beim FC Ingolstadt bisher gesehen haben. Also wir werden heute nicht durch alle 6 Spiele, die wir bisher hatten, irgendwie im Detail durchgehen, aber wir werden auf jeden Fall mal im Großen und Ganzen versuchen einzuordnen, was hier so passiert ist. Und ja, ohne jetzt viel vorgreifen zu wollen, sind natürlich die letzten 6 Spiele alle so ein bisschen grau gewesen. Man hat sich wohl wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft, was auch die Punkteausbeute angeht. Aber ich würde einfach mal so offen in die Runde fragen, wie ist denn euer Gefühl so, seit es wieder weitergeht, jetzt vielleicht erstmal nur sportlicher Natur und später persönlicher? Bene.
Meinst du jetzt mein Gefühl oder zum Spiel des FC Ingolstadt oder zu der Situation, dass wir wieder spielen in der dritten Liga?
Sportlich, das war ja ungefähr meine Frage, die dachte, sie wäre deutlich.
Nein, Spaß beiseite, also... Ich habe schon verstanden, dass du dich vor allem auf das Spiel des FC Ingolstadt beziehen wolltest. Und wie du schon also gesagt hast, irgendwie, man weiß jetzt nicht so recht, was man von den 6 Spielen bisher halten soll. Also es sind irgendwie viele verschiedene Aspekte, die sich aber nicht in ein einheitliches Gesamtbild irgendwie oder zu einem einheitlichen Gesamtbild zusammenfügen. Also wie du schon gesagt hast, um wirklich im Aufstiegsrennen teilzunehmen, was ja das Ziel ist, braucht man fast mehr als die 9 Punkte aus den 6 Spielen, auch wenn man gegen den einen oder anderen auch guten Gegner gespielt hat, der vorne platziert ist. Also das ist Punkteausbeute, ist fast zu wenig, um voranzukommen und nochmal richtig nach vorne aufzuschließen. Andererseits fehlen halt einem auch nur 3 beziehungsweise 4 Punkte zum Relegationsplatz und zum Aufstiegsplatz. Das heißt, nach wie vor sind sehr viele Chancen vorhanden. Und es fallen auch positive Sachen auf, wie zum Beispiel gerade in den letzten Wochen, oder nicht in den letzten Wochen, in den letzten Spielen, eine neu dazu gewonnene defensive Stabilität. Andererseits hast du halt auch schon in dem ein oder anderen Spiel gesehen, dass sehr wenig irgendwie an spielerischen Elementen in einigen Spielphasen vorhanden war. Also wie du schon merkst, ich hole aus, zu einem einheitlichen Fazit komme ich nicht. Aber ich glaube, bei euch dürfte es vielleicht ähnlich sein.
Vielleicht kommt ja der Martin zum einheitlicheren und kürzeren Fazit vor allem.
Ja, nachdem Bene schon eigentlich den kompletten Stichwortzettel wahrscheinlich vorgelesen hat jetzt. Keine Ahnung, also es fühlt sich halt für mich null nach irgendwie Aufstiegskampf an bei uns. Also ich meine, allgemein hast du ja sowieso irgendwie so einen miserablen Punkteschnitt bei allen Mannschaften in der Liga. Und trotzdem fühlt sich halt einfach nicht an, als dass du mit dem Punkteschnitt, den wir gerade haben, obwohl du ja seit 5 Spielen ungeschlagen bist, irgendwie gerade mehr oder weniger noch im Aufstiegsrennen dabei bist. Also das ist irgendwie mein persönliches Gefühl, was irgendwie gerade die Ergebnisse angeht, auch anschließend natürlich an euch irgendwie mega, mega komisch.
Ja, ohne hier einen Punktschnitt aufhängen zu wollen, aber du sagst es ja schon, also ich würde mal sagen, so im Schnitt würde man davon ausgehen, naja, 2 Punkte pro Spiel sollte man vielleicht schon haben, wenn man wirklich oben mitspielen will und den direkten Aufstieg. Aber wenn man sich jetzt mal so die Tabelle aktuell anschaut, wir haben den Schnitt jetzt seit Ural wieder da ist von 1,5, vorher war es auch nicht so viel mehr, aber trotzdem bist du 3 Punkte eigentlich hinter dem Relegationsplatz, wenn man davon ausgeht, dadurch, dass ja Bayern 2 eigentlich außer Konkurrenz spielt, sind es ja de facto 3 Punkte bis zum Relegationsplatz und das mit 51 Punkten aus 33 Spielen. Und das ist natürlich, ja, woher soll dann dieses Aufstiegskampf-Feeling kommen? Vor allem, wenn du gegen die letzten Graupenmannschaften der Liga dann auch noch irgendwie Punkte liegen lässt, beziehungsweise mehr oder weniger glücklich teilweise dir auch noch die Punkte holst, wenn du gegen Groß Asbach und wen haben wir erstmal gespielt? Chemnitz, also, ich weiß schon gar nicht, wie die Spiele ausgegangen sind. Chemnitz hat gewonnen, ne?
Münster haben wir auch noch gespielt.
Also das ist natürlich alles, na klar sind da auch mal Mannschaften dabei in diesen Spielen, die oben mitspielen, aber andererseits spielt ja auch die halbe Liga oben mit, weil du kannst ja irgendwie zumindest nach den ersten 2 Spieltagen, jetzt nach dem Start wieder, konnten ja eigentlich problemlos bis zum 10. noch um den Aufstieg mitspielen.
Ja, und vor allem, also natürlich kann man jetzt sagen, 5 Spiele ungeschlagen ist auf jeden Fall mal eine Besserung gegenüber dieser langen Sieglos-Serie irgendwie im Frühjahr. Aber das ist halt auch jetzt wieder genau diese Phase der Gegner, wo wir halt in der Hinrunde auch diese lange Serie, diese lange Erfolgsserie im Endeffekt hatten und da aber zumindest auch die Spiele gewonnen haben. Und wenn du dir halt jetzt das im Endeffekt anschaust, in der Hinrunde warst du mit oder vielleicht sogar der beste Angriff der Liga, was Torausbeute angeht. Jetzt spielst du irgendwie 2x 0-0. Da musst du halt auch einfach sagen, 5 Tore in 6 Spielen, davon irgendwie nur 2 aus dem Spiel raus und die beide irgendwie mehr oder weniger aufgelegt vom Gegner. Das ist dann halt einfach eigentlich in einer normalen Liga für einen Aufstieg einfach zu wenig.
Jetzt ist ja fast schon wie ein bisschen eine vertauschte Rollenteilung. Normalerweise bin es ja ich immer mal wieder gewesen, der auf negative Punkte hingewiesen hat. Und jetzt kommt es mir so vor, dass ich erst mal versucht habe, die positiven Aspekte zu bringen. Aber ich stimme dir komplett zu. Also irgendwie, also gerade an sich, also das ist ja eh schon, wie ihr gesagt habt, irgendwie die halbe Liga spielt noch gefühlt zumindest um den Relegationsplatz mit. Ein Grund ist eben, weil Bayern 2 außer Konkurrenz spielt fürs Aufstiegsrennen. Und dann kommt natürlich für mich auch noch so ein Aspekt dazu, das ist aber auch in der ersten, zweiten und jetzt dritten Liga eben so, dass natürlich ohne Fans in so einem ungewohnten Umfeld für mich auch das dann noch eine Rolle spielt, dass sich kein so ein Feeling wie Aufstieg oder Abstiegskampf so recht einspielt. Und dann ja, kann ich komplett zustimmen. Also wenn du wirklich aufsteigen willst, dann ist die Torausbeute und auch die Punkteausbeute ist zu wenig. Und vor allem auch teilweise, wie gesagt, also der spielerische Aspekt oder dass du sagst, wie willst du wirklich Tore erzielen? Weil ich meine, du hast es schon erwähnt, zum einen war es ein Elfer, über dessen Entstehung man sich sehr streiten kann, beziehungsweise auch sich danach sehr gestritten wurde. Um es mal vornehm zu formulieren, andererseits war es ein Eckball, andererseits waren es teilweise haarsträubende Fehler des Gegners. Und die Chancen, die man sich selber herausgespielt hat, die hat man dann irgendwie wieder überhaupt nicht verwertet.
Ich meine, dass du auf Standardsituationen und so oder auch auf Tore zählst, gerade in der Liga, oder dass du auch mal über ein Pressing den Gegner zu einem Fehler zwingst, das gehört ja dazu und das kann man ja auch mit einkalkulieren. Aber wenn es halt nur noch darauf basiert, dass wir dadurch irgendwie Erfolgserlebnisse haben, dann fehlt halt einfach ein elementarer Teil, der dann irgendwie schon mit reinspielt, ob du jetzt aufsteigst oder nicht, meiner Meinung.
Ja, absolut. Aber gerade wenn es dann irgendwie, weil du es erwähnst mit Pressing, das fand ich auch so interessant noch, irgendwie, also beim Spiel gegen Unterhaching, da glaube ich, hat der Donaukurier, wo ich den Spielbericht gelesen habe, auch geschrieben, dass das 1:1 irgendwie, also erzwungen wurde, ein Fehler des Gegners, aber das war einfach ein langer rausgebolster Ball von Pauls, und wenn ich mich richtig erinnere, wo dann einfach vom Hachinger Gegenspieler sogar relativ unbedrängt halt die völlig falsche Aktion im Mittelfeld gewählt wurde. Also das ist es ja auch nicht, dass du sagst, weil du eben in einem geschlossenen Pressing vorne drauf gehst, dann erzwingst du die Fehler des Gegners. Also das geht mir auch noch viel zu wenig ab. Und da muss man jetzt schon sagen, also in den letzten Spielen, da hätte ich dann schon ein bisschen mehr erwartet. Also das Spiel gegen Bayern, das erste, da hätte ich auch mehr erwartet, aber das kann man vielleicht noch sagen hier, okay, erstes Spiel nach einer langen Pause, da muss man erstmal wieder reinfinden. da können Fehler auftreten, aber das war ja für mich, also das muss man auch nochmal deswegen darauf eingehen, weil also für mich war das Vogelbild, ich weiß nicht, wie ihr das also gesehen habt, also so schlimmen Fußball habe ich irgendwie in der dritten Liga, glaube schon länger nicht mehr gesehen.
Also dieses Bayern-Spiel, ja, also ein paar Sachen kann man einordnen, finde ich. Also, na klar, also man sieht ja, wie Bayern 2 jetzt irgendwie als einzige Mannschaft in dieser ganzen Liga stabil spielt und auch stabil gut spielt zudem. Also von dem her kann man sagen, okay, es war auf jeden Fall der beste Gegner, den wir hatten. Andererseits hatte ich in diesem Spiel halt auch wirklich das Gefühl, Bayern 2 dachte sich schon so ein bisschen, was machen wir eigentlich hier? Müssen wir eigentlich groß was tun? Weil die haben ja auch nicht unglaublich brilliert, aber sie mussten halt auch gar nicht. Und die beiden Gegentore, die wir uns da gefangen haben, da haben wir halt uns auch wieder so drum gebettelt und so dermaßen dumm angestellt, dass man sich halt eigentlich fragen muss, haben die das gelernt da hinten oder sind die zum Zufall zu diesem Verteidigerjob gekommen? Wobei das natürlich was ist, was ich inzwischen wesentlich gebessert hat.
Ja, also wenn man was auf jeden Fall positive Entwicklung sehen kann, ist halt, dass du die ersten drei Spiele irgendwie früh in Rückstand gegangen bist, was sich jetzt irgendwie schon gebessert hat. Das muss man so mitnehmen. Für das Bayern-Spiel muss man auch sagen, ja klar, natürlich ist das ein Gegner, der auch schon vor Corona einen relativ guten Lauf in der Rückrunde hatte und den jetzt auch fortgeführt hat und wahrscheinlich auch irgendwie die einzige Mannschaft wäre, die den Aufstieg verdient hat und dann selber nicht aufsteigen darf. Aber naja, ist halt auch in dem Spiel gerade wieder so gewesen, dass da eigentlich diese ganzen Spieler, die ans Tor von der ersten Mannschaft geklopft haben, nicht spielen durften, was uns eigentlich hätte noch entgegenkommen können. Und dass wir dann da trotzdem irgendwie nichts holen. Klar, wäre da auch ein Punkt locker drin gewesen. In der zweiten Halbzeit waren wir vielleicht auch die bessere Mannschaft. Aber die erste Halbzeit dann auch so verpennend für das, was man eigentlich ja schon immer auch suggeriert hat, wir sind vorbereitet, wir wollen wieder spielen und so weiter. Und dann die erste Halbzeit so zu verpennen, das fehlt mir dann irgendwie auch so ein bisschen das Verständnis dafür.
Ja, eben genau, also das fand ich, wie du schon erwähnst, also so überraschend, dass ich mir dachte, also Bayern 2, da spielen die wichtigsten Akteure nicht. Dann ist es noch eine sehr junge, eine sehr unerfahrene Mannschaft. Und auf der anderen Seite hast du gerade schon auch eine Mannschaft mit sehr erfahrenen Leistungsträgern. Und da habe ich dann also genau das Gegenteil eigentlich erwartet, dass man genau von der ersten Minute an da ist und das dann deutlich, deutlich besser spielt. Und dann, also wie du schon also gesagt hast, da eigentlich war es dann jetzt, wo es dann in der zweiten Halbzeit vor allem besser. Da hat man sich dann auch Chancen herausgespielt, die man dann in dem Spiel auch irgendwie überhaupt nicht genutzt hat. Und also da dachte ich schon, okay, krass. Also das hätte ich komplett anders erwartet. Und klar, dann, also die defensive Stabilität, das meinte ich ja auch ja eingangs, also die wurde dann deutlich, deutlich besser. Und man hat auch also wirklich die Führung, die man hatte, also dann in Haching und in Chemnitz war es genau, dann über die Zeit gebracht. Und also hat er wirklich sehr solide defensiv verteidigt, weil das war ja gerade in dieser Saison auch immer mal wieder das Problem, dass man dann sich in der 92. Minute noch ein Gegentor eingefangen hat. Aber auf der anderen Seite stehen eben die 5 Tore und klar, wenn ich nur 5 Tore in 6 Spielen schieße, dann kann ich per se oder ist es schon per se deutlich, deutlich unwahrscheinlicher, dass ich mit Siegen vom Platz gehe.
Ja, das ist auch das Einzige, was ich irgendwie jetzt wirklich positiv überrascht, ist halt wirklich, dass man jetzt das, was im Bayern-Spiel ja noch war, also diese Tore, die man die ganze Saison ja wieder gefangen hat, immer dieses, man denkt, das kann doch nicht wahr sein, was ist eigentlich für eine Zuteilung und wieso ist eigentlich dann irgendwie nie jemand, wenn mal irgendeine komische, lausige Flanke in den 16er kommt, das ist ja jetzt wesentlich besser geworden und ehrlich gesagt ist das auch so ein Punkt, den man ja noch sehr, als sehr hoffnungsvoll stimmen kann, weil du ja jetzt gerade da bist, wo du sagst, naja, jetzt ist es so diese ganzen Kack-0-0-Spiele und wenn du es jetzt wieder schaffst, dieses Zünglein an der Waage hinzubekommen, dass du einfach in der Hinrunde hattest quasi, dass du halt dein Tor dann machst, dann sieht es natürlich wieder wesentlich besser aus. Also es ist jetzt nicht gerade das Problem, dass wir hinten wieder lichterloh brennen und jetzt zumindest auch im letzten Spiel gegen Braunschweig war es jetzt auch nicht unbedingt das Problem, dass wir uns keine Chancen erarbeitet hätten. Da hätte man ja durchaus gewinnen können. Das fehlt dann vielleicht irgendwie im entscheidenden Moment der Ajensa, der das Ding knipst, was er ja irgendwie davor 200 Mal gemacht hat und dadurch gewinnt sie sich wieder. Und jetzt momentan knipst halt keiner.
Ja, also wo du sagst hier, dass man Chancen hatte. Ja, man hatte die ein oder andere Chance, aber alles in allem war es mir dann doch ein bisschen zu wenig. Und klar, Braunschweig, man hat es komplett klar gesehen, dass die den Punkt halten wollten. Die wollten Ingolstadt auf Distanz halten und haben sie, glaube ich, nach dem Spiel auch in der ein oder andere hat es komplett so angekündigt bzw. zugegeben. Aber da war es mir alles in allem dann schon wirklich an spielerischen Mitteln zu wenig. Und vor allem dann, also bleibt mir auch noch eine Szene aus der ersten Halbzeit in Erinnerung, die so ein bisschen das verdeutlicht. Also du spielst relativ zentral aus dem Mittelfeld einen komplett langen Ball auf den Elferpunkt. Auch nicht mit Schnitt oder mit Geschwindigkeit, sondern für jeden sichtbar, wo der landet. Und der kommt dir dann in ein oder zwei Kontakten zurück. Und das war dann die größte Chance von Braunschweig in der ersten Halbzeit, wo, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, wer den Ball dann blockt. Aber wo der wahrscheinlich schon sogar zum 0-1 drin gewesen wäre.
Und Antonitsch war das.
Antonitsch, stimmt, hast du recht. Und da sieht man schon ein bisschen, also wenn dir dann nichts anderes einfällt, als dann irgendwie aus zentraler Mittelfeldposition so einen Ball auf den Elferpunkt zu schlagen, dann zeigt es schon ein bisschen den Mangel, wo deutliches Verbesserungspotenzial ist, weil so Bälle sind eben auch so einfach zu verteidigen. Also wie gesagt, da war keine Geschwindigkeit im Ball, da war kein Schnitt drin und dann ist auch vollkommen klar, dass sich die Abwehr relativ einfach positionieren kann und den Ball entweder rausdreschen oder halt rausköpfen kann.
Ja, da haben wir ja ganz gut gegengewirkt. Danach haben wir dann einfach immer aus 20 Metern zentral 25 Meter quer übers Tor geschossen. Also ich weiß nicht, ob ich jemals ein Spiel gesehen habe, bei dem wir so oft ohne jegliche Inspiration einfach mal übers Tor geschossen haben von irgendwo. Also stimmt schon. Ich meine, die 1 Million hundertprozentiger hattest du nicht. Hattest natürlich einmal Pech, dass das Ding von Weiß da nicht reingeht, was er wirklich schön irgendwie in der Direktabnahme nimmt und der Torwart zurücklaufen, dann raushechtet. Das war natürlich mega gut gemacht, eigentlich von beiden. Also der Schuss war ja auch gut. Und ansonsten muss halt Kaya das Ding machen. Aber also da gibt's keine zwei Meinungen. Also den kann man eigentlich in der Situation nicht vorbeischießen. Das geht nicht. Und ansonsten, ja klar, ich meine, was mich ein bisschen stört an dem Spiel auch, ist dieses, dass man sich danach hinstellt und rumheult, dass Braunschweig nicht an dem Spiel teilnimmt. Aber mein Gott, das ist sowas, was mich von immer aufgeregt hat. Klar, okay, Braunschweig steht oben und man könnte dann sagen, die müssen den Anspruch haben, es zu tun. Aber warum denn? Ich meine, es ist ja nicht verboten, sich hinten reinzustellen und zu merken, dass der Gegner einfach nichts auf die Kette bekommt offensiv. Und dann zu merken, überhaupt passt ja. Das ist ja für mich irgendwie einfach nicht verwerflich. Und da wird jetzt wieder gerade so ein bisschen hart rumgeheult.
Ja, verwerflich ist es auf keinen Fall, aber also so ganz hundertprozentig verstehe ich es auch nicht, warum Braunschweig das so gespielt hat. Also ich meine, ja, okay, ein bisschen defensiv stabiler sind wir jetzt vielleicht, aber mir wird es trotzdem immer noch, ja, ich will nicht sagen Angst und Bang, aber halt zumindest werde ich nervös, wenn irgendwie zwei Offensivspieler irgendwie auf Antonitsch und Schröck zulaufen. Also ich weiß nicht, ob ich das Gefühl dieses Jahr dann auch noch irgendwie verliere, aber deswegen, also ich hätte jetzt schon vermutet, dass Braunschweig auch eigentlich an zwei Punkten mehr interessiert sein müsste.
Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Braunschweig sich so zurückhält, aber andererseits habe ich schon gedacht, es hätte ja auch fast funktioniert. Ich meine, du musst ja nur einmal in so einem Spiel dann wieder irgend so ein Konter fahren, bei dem dann irgendwer in unserer Verteidigung wieder ein Stellungsspiel aus der Hölle auspackt und plötzlich ist das Ding drin. Das hat ja gegen uns dieses Jahr ungefähr 40 Mal funktioniert. Dass wir jetzt aktuell stabiler stehen, ja, ist so. Aber ich meine, das Spiel hätte auch genauso gut 0-1 ausgehen können, wenn, wie Bene ja vorhin sagt, die Situation nicht abgefangen wird von Antonitsch beispielsweise. Das ist ja eine von den Situationen, weil der hätte sicherlich gesessen. Die Flugbahn sah nicht so schlecht aus.
Ist ja immer auch der Nachteil bei Kontern, ist dann der Weg zum gegnerischen Tor relativ weit. Aber ich meine, man hat ja auch im Spiel, also hätte vorgesehen gegen Preußen Münster, dass sich auch Ingolstadt schwer tut, gegen eine geballte Defensive spielerisch zu Schaden zu kommen. Und dann ist die Herangehensweise, die sind jetzt, wenn man mal Bayern 2 rausrechnet, sind sie als Zweite. Und dass man dann sagt, also man hält den Platz und nimmt da eigentlich erstmal einen Punkt mit, was okay ist, weil gerade bei so einem engen Aufstiegsrennen mit auswärts einem Punkt bei einem guten Gegner, den man damit auf Distanz halten kann, also ist dann, glaube ich, schon einfach, da ist in der Situation also viel gewonnen. Und dann wäre das auch eine für mich sinnvolle Herangehensweise, dass ich mich dann nicht in den offenen Schlagabtausch oder auf einen offenen Schlagabtausch einlasse, weil ich eben auch weiß, dass der Gegner jetzt gerade in der Situation auch nicht als die Mannschaft bekannt ist, die da zu 5-6 Chancen im Spiel kommt. wie gesagt, ob man es dann so extrem defensiv wie in der zweiten Halbzeit machen muss, das ist dann wieder eine andere Situation. Aber das fand ich dann irgendwie auch komisch, dass man da gesagt hat, ja, die stellen sich aber nur hinten rein. Ja gut, aber die sind halt aktuell auf einem Aufstiegsplatz und die müssen es auch nicht. Und in so einer Situation ist vielleicht jeder Punkt da auch Gold wert am Ende.
Ja, werden wir sehen, ob's aufgeht. Also ich meine, du hast ja auch nicht das Gefühl gehabt, dass die jetzt mega unter Druck standen. Also das haben die schon halbwegs solide verteidigt bekommen. Also ich habe das Münsterspiel nicht gesehen, muss ich sagen. Und davor sah es mir von unserer Seite noch ein bisschen planloser aus. Ich meine, gegen Groß Asbach, das war ja dann auch nur der Elfer, der unberechtigt war. Das fand ich jetzt gegen Braunschweig zumindest ein bisschen durchdachter in den Offensivbemühungen. Aber ihr habt schon recht, das waren jetzt die Masse an zwingenden Chancen war auch nicht dabei. Was ich auch akzeptabel finde für eine junge Mannschaft und so weiter mit einem Billbier und so weiter. Aber dafür hätte es halt dann auch keinen Trainerwechsel für mich gebraucht und dafür hätte es dann auch nicht unbedingt gebraucht, zu sagen, wir spielen jetzt um Aufstieg mit, sondern dann lasst die Jungs da kicken, vielleicht klappt es vielleicht auch nicht und wir greifen nächstes Jahr voll an. Aber so ist halt jetzt die Ausgangslage ein bisschen eine andere.
Ich meine, was man natürlich schon auch erwähnen muss, um das dann auch ein bisschen einzuordnen, ist natürlich auch klar, dass du genau spielerische Elemente, dafür brauchst du ein Mannschaftstraining, das über 5 oder 6 Wochen geht, um das wirklich einzustudieren, dass du da auch verschiedene Varianten einstudierst und die Zeit bleibt dir auch in der Phase nicht. Das muss man schon auch noch einordnen. Aber natürlich, also ja, Ingolstadt hat auch einige junge Spieler, vollkommen klar, aber es sind eben auch sehr, sehr erfahrene Leistungsträger drin. Und da ist dann schon, wo ich mir teilweise ein bisschen mehr erwarte. Und da können wir ja auch drüber sprechen, weil das ist für mich auch noch so ein Punkt gewesen, weswegen vielleicht die Torausbeute gerade nicht so klappt und auch zu wenig Punkte letzten Endes sind, dass zum Beispiel gerade Leistungsträger im Sturm auch nicht unbedingt gerade ihre Bestform haben. Also gerade Eckhard Ayensa, der hat einfach in der Hinrunde auch oder bisher auch in der gesamten Saison dem FC schon einige Spiele gerettet. Und dann ist es natürlich so, das sieht man dann klar, wenn die Spiele so eng sind und du dann ein- oder zweimal dieses 1-0 noch öfter machst, dann sieht die Welt wieder komplett anders aus. Und aber wenn dann die Leistungsträger auch nicht unbedingt dann an ihrer Topform sind und du dann die wenigen Chancen, die du dann bekommst, nicht nutzt oder nicht verwertest, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig.
Ja, das ist im Endeffekt das, was ich vorhin gesagt habe. Also in der Hinrunde, wir haben es ja auch oft hier erwähnt, also in der Hinrunde hattest du sau viele Spiele, die du eigentlich nicht gewinnen musst. Ja? Also die jetzt halt am Ende irgendwie für dich gelaufen sind. Und dann hattest du natürlich auch mit Ayensa jemanden, der dann das ein oder andere entscheidende Tor einfach gemacht hat. Und das ist so viel unterschiedlich ist halt dann im Outcome gar nicht. Ich meine, jetzt machst du halt einfach dann irgendwie diesen einen Ayensa-Ding nicht, weil er halt irgendwie Flaute, sonst was hat. So richtig auch spielerisch dreht er ja jetzt gerade auch nicht so auf, wie er es sonst getan hat. Er ist nicht schlecht und ich finde auch tatsächlich irgendwie jetzt auch die Einstellung nicht schlecht, was man ja oft mal irgendwem gerne vorwirft, der eigentlich spielerisch so gut ist und dann keinen Lauf hat. Aber andererseits ist halt auch so ein bisschen die Frage, wenn du sagst vorher, wir hatten eine junge Mannschaft mit Bibia und Co., die dann, von denen man nicht unbedingt erwartet, dass sie so viele Chancen dann daraus spielen müssen, aber andererseits haben wir einen Kader, der offensiv halt einfach nur Power hergibt. Ich meine, du hast halt Yawusi, Elver, eigentlich auch Wolfram, theoretisch irgendwie Beister, wenn er dann mal irgendwas macht. Kaya, Ayensa, Kutschke, ja, Kutschke ist da, ja, okay. Und da ist ja viel Potenzial, da ist vor allem sau viel spielerisches Potenzial. Auch der Thalhammer zeigt alle 12 Schaltjahre mal, dass er irgendeinen Pass spielen kann. Ja, also ich meine, auf dem Papier musst du aus diesem Braunschweig-Spiel gegen den Gegner, der sich so da hinten reinstellt, schon zu mehr Ideen kommen, als 600 Mal einfach aus der Mitte irgendwo in die Wolken zu schießen. Ich meine, weil das war ja eigentlich das Zeichen, zumindest für mich, dass du gesehen hast, sie sind überfordert da vorne. Dann schießt du ja nicht ständig einfach irgendwie planlos, also jeder planlos. Da war einer von Bilbia, einer von Schröck, einer von Beister, einer von, wer noch als Pausen, alle möglich. Jeder hat eigentlich nicht mal gedacht, ich schieße jetzt mal von da. Bedeutet, jeder war eigentlich in der Situation, ich dachte, okay, das wird hier nichts, ich muss selber einfach mal draufziehen. Und das wurde halt erst recht nichts. Und dass das natürlich vielleicht am Ende des Tages auch irgendwie so eine Teufelsspirale sein kann, dass dann wieder einer es verkackt und irgendwo hinschießt, wieder einer, da wird natürlich wahrscheinlich deine eigene Brust auch nicht breiter in so einem Spiel. Und dann am Ende wieder, wenn du das 1-0 durch Kaya machst, dann redet halt da keiner mehr drüber. Aber hast du ja nicht.
Ja, vor allem muss man jetzt auch noch vielleicht auf der einen Seite sehen, das Braunschweig-Spiel, die eben jetzt auf einem Aufstiegsplatz stehen, und dann die Spiele gegen Groß Asbach oder Preußen Münster, wo ich sage, die sind komplett am Ende der Tabelle, und da muss ich dann schon mehr erwarten können als die Sachen, die ich mir dann teilweise rausgespielt habe, oder dass ich nur zu einem Tor komme mit einem Elfer, der kein Elfer war. Und da ist es dann so ein bisschen, also für mich, also zwiegespalten, weil nämlich gegen Braunschweig, gegen den Aufstiegskandidaten, kann ich schon mal unentschieden spielen. Weil ich das ist auch klar, dass ich nicht jedes Spiel gewinne. Aber gegen die hinteren Mannschaften, da muss ich halt dann schon punkten.
Ja, das ist halt einfach, ist halt übel. Ich meine, wie du sagst, ich meine, das Asbach-Spiel, eigentlich müssen wir es verlieren. Also dieser Elfmeter ist ja wohl der größte Witz, den man sich so irgendwie überhaupt ausdenken kann. Also ich weiß auch immer noch nicht genau, wie das funktioniert, weil der stand ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann ist es, ich weiß nicht, ob das Cleverness ist von Kutschke, aber...
Köln hat nicht eingegriffen.
Danke, der war noch notwendig. Ja, ansonsten, ich meine, diese ganzen Spiele, auch wenn du sie durchgehst, natürlich, ich meine, Haching, eine Einzelsituation durch den Kunstschuss von Wolfram, ein Fehler vom Gegner, den halt einfach dann Ajensa da halt doch nochmal auch ordentlich vollstreckt hat, was Ajensa? Ja. Ja, und dann wird es halt irgendwie hier dünn mit den Toren. Und auch, Martin, du hast ja vorhin eigentlich schon durchgehend gesagt, man auch gegen Chemnitz gewinnst du halt mit dem Tor, das zwar erzwungen war, der Fehler, aber halt einfach wieder ein Fehler war. Und dann ist das ganze andere halt irgendwie alles nicht so unglaublich geil.
Ja, und vor allem, was man vielleicht auch sagen muss, um vielleicht auch so ein bisschen dann mehr in die Fazitrichtung zu gehen, dass die Entwicklung passt hin zur defensiven Stabilität, dass die Punkteausbeute zwar nicht überragend ist, aber okay ist, und dass das irgendwie am Anfang oder in der Mitte der Saison, dass man dann sagen könnte, okay, dann schauen wir jetzt noch, dass wir diese spielerische Geschichte in den Griff bekommen, beziehungsweise dass wir uns da steigern, aber in der Situation, in der du dich jetzt eben befindest, auf der Zielgeraden, wo du aufholen musst, da ist es halt zu wenig.
Ja, ganz ehrlich, also vor allem unter der Prämisse, dass wir den Trainer rausschmeißen, weil wir aufsteigen wollen, ist es zu wenig. Und bei den Gegnern, gegen die wir gespielt haben, klar, dreimal Aufstiegsmitfavoriten, also Bayern zweimal als Aufstiegsmitfavorit genannt, weil sie einfach oben sind, und dreimal halt Abstiegsfavoriten, da kann man eventuell doch mehr rausholen als 1,5 Punkte pro Spiel. Ja, natürlich kann man immer mehr Spiele verlieren, aber... Also die Kampfansage, die man sich ja eigentlich irgendwie gemacht hat mit, wir schmeißen jetzt Sabine raus, der ja eigentlich meines Erachtens immer noch einen guten Job gemacht hat, auch wenn er irgendwie zwei Schwächephasen zwischendurch hat, da muss halt mehr kommen. Also klar, wenn es jetzt immer noch Sabine wäre und es ein 1,5, dann würde man sich ja sagen, okay, wir verabschieden uns so langsam irgendwie aus dem Abstiegsrennen, naja, dann gucken wir mal, dass wir gesund weitermachen. Aber dass du halt dann in die Notbremse ziehst, den Trainer rausschmeißt, die Ansage machst, wir wollen jetzt aufsteigen und dir dann aus den 6 Spielen nur 1,5 pro Spiel holst, das finde ich eigentlich nicht mehr okay. Das finde ich eigentlich, zumindest bei dem Selbstverständnis, dass man da zeigt, zu wenig.
Ja, du merkst halt einfach irgendwie, dass alle Spiele unglaubliche Geduldsspiele sind. Und das, ich habe jetzt auch die letzten Tage auch immer mal wieder in andere Drittligaspiele reingeschaut. Auch da merkst du schon, dass eigentlich alle Spiele auch mit oben und unten Mannschaften irgendwie in jede Richtung irgendwie kippen können. Und das zeigt sich ja bei uns auch. Und vielleicht ist es dann irgendwie halt dieses Quäntchen, was dann doch noch an Erfahrung, Reife, was auch immer vielleicht irgendwie fehlt, dass dann doch irgendwie so viele Schüsse aus der zweiten Reihe und so auch kommen. Dabei hast du ja schon das Gefühl, dass sie eigentlich geduldig an die Sache rangehen, irgendwie auch häufig mal hinten noch den Ball laufen lassen und so weiter, was natürlich für Unruhe auch im Stadion, in gefüllten Stadion sorgen würde, aber in so einer Situation ja geht. Und dann kommt aber halt trotzdem irgendwie, wird eben nicht auf die Lücke gewartet, sondern irgendwie ein ungenauer, langer Ball irgendwie, der dann einfach wieder zurückkommt und das ganze gleiche Spiel dann wieder von vorne losgeht. Also das ist mir vor allem so gegen, weiß ich nicht, Asbach und Chemnitz irgendwie halt extrem aufgefallen. Das ist jetzt gegen Braunschweig wieder ein bisschen besser geworden, gerade in der zweiten Halbzeit, da wurde es dann wieder ein bisschen zielstrebiger. Aber so diese komplette Reife in dem Spiel, die fehlt halt mir noch.
Ja, obwohl du ja eigentlich irgendwie den Kader hast dafür. Ich meine, zwischendurch spielt dann halt auch wieder ein Gauss links. Du spielst mit Beister jetzt im letzten Spiel. Es ist ja nicht so, als würdest du jetzt nur mit den jungen Wilden aus den ersten drei Spieltagen spielen. Ja? Das ist ja eigentlich nicht mehr so. Du hast ja, klar, jetzt spielt gerade Bibia. Und ansonsten ist das eigentlich alles schon relativ gesetzt. Ja? Also, Buntic ist Buntic.
Das war jetzt auch gar nicht aufs Alter bezogen, nur. Also es war einfach auf die Reife des kompletten Spiels, das jetzt Ingolstadt
in klar, Zeit. Nee, verstehe schon, aber die Frage ist halt, woher? Also ja, eben. Also vielleicht, wenn man, wir haben ja nochmal generell einfach nochmal diesen Vergleich zu ziehen. Hinrundentabelle, Rückrundentabelle. Hinrundentabelle nach 19 Spielen 34 Punkte, was auch nicht bei dem Zweierschnitt ist, aber halt schon auf jeden Fall gereicht hat für Platz 2. Duisburg war da im Zweierschnitt. Mit einem positiven Tordifferenz von 15 plus, also ordentliches Tordifferenz, ordentliches Tordifferenz, alles eigentlich ganz cool. Rückrundentabelle, seitdem Platz 12 nach 14 Spielen 17 Punkte und eine Tordifferenz von minus 1. Jetzt meinen wir das ja vorhin schon mal irgendwie zu Recht angemerkt, bevor wir aufgenommen haben. Wenn man da mal jetzt dieses eine Spiel aus 2019 noch rausrechnet, das gegen Jena 5-1 ausging, und quasi nur die Spiele aus 2020 nimmt, hast du aus 13 Spielen 14 Punkte und eine Tordifferenz von minus 5. Und das ist natürlich, also als Gesamtbild, würde ich fast sagen, stolze Ingolstädter Tradition. Also ich meine, wir haben früher immer eine super Serie gespielt und eine grauenhafte Serie. Oft war es andersrum. Erstmal schön letzter nach der Hinrunde und dann aufgeholt, damit man in der Marketingabteilung ein paar Schals verkaufen kann. Aber auch so rum hat man es natürlich schon. Also wir sind auch schon mal aus der zweiten Liga abgestiegen mit so einer Situation. Ich meine, wir sind auch damals, als wir aus der dritten Liga aufgestiegen sind, waren wir Herbstmeister nach der Hinrunde und haben die Rückrunde dann auch, sagen wir es mal, durchwachsen gespielt. Aber ich meine, das so, also wenn man das so anschaut, ist es schon ein verdammt krasses Bild. Ich meine, ein Torverhältnis von minus 5.
Ja, das alles alleine würde ich ja noch irgendwie wahrscheinlich verkraften können, aber halt einfach diese Frustration, wenn du halt einfach dann auf die Tabelle siehst und du denkst, okay, jetzt mit dem Sieg kannst du eigentlich wieder voll da reinspringen und das ja Woche für Woche und dann holst du wieder nur einen Punkt oder verlierst unnötig. Das ist halt für mich das absolut Nervige irgendwie an der Gesamtsituation.
Vielleicht auch mal weg von uns. Also, Bene, willst du dazu noch kurz?
Nö, ich meine, du meintest ja schon weg von uns, aber dazu wollte ich auch überleiten. Wenn du halt siehst, also dass das fast wie ein Schneckenrennen ist. Also das ist ja Wahnsinn, dass die halbe Liga noch um einen Aufstieg irgendwie mitspielen könnte. Also wenn man sie auf den 9. Platz sieht mit 49 Punkten und dann irgendwie auf den 4. Platz genau von Rostock, was dann der Relegationsplatz wäre, 5 Punkte Rückstand. Also das ist ja Wahnsinn. Irgendwie, also das ist ja, also ich glaube, so krass war es in der dritten Liga wahrscheinlich auch noch nie oder lange nicht. Also ich habe die dritte Liga nicht immer so intensiv verfolgt. Und da frage ich mich halt generell, aber das wäre dann wahrscheinlich ein Thema für eine eigene Folge, ob das jetzt eine generelle Entwicklung ist, dass du, weil du siehst ja in der zweiten Liga ist es ja auch so ein Aufstiegsrennen, wo da irgendwie keiner so richtig will, so ungefähr, oder keiner so richtig konstant punktet und auch diese Zwei-Punkte-Schnitte, die man auch früher immer gesagt hat. Also ich habe das auch so im Kopf, immer so zwei Punkte, dann stehst du vorne im Schnitt. Die hast du ja da auch nicht mehr. Und eben, um das dann in die Situation des FC einzuordnen, absolut. Also das, wenn du halt gerade siehst, dass irgendwie die anderen auch nicht punkten und nicht vom Fleck kommen, dann ist es nochmal umso bitterer.
Ja, vor allem gibt es ja irgendwie den einen oder anderen da, der um uns rumkreucht und vielleicht da oben, denen es ja genauso geht. Also wenn du mal siehst, Unterhaching oder auch 60, den ja prognostiziert war zwischendurch, nachdem sie was 16 Spiele in Folge umgeschlagen waren oder so. Und ich dachte, Alter, die Maschinen jetzt mal so richtig durch, da geht ja jetzt plötzlich auch nichts mehr. Also ich meine, die sind ja noch weiter hinten jetzt wieder inzwischen als wir. Auch wenn es jetzt nur zwei Punkte sind. Aber ich meine, wir sind nicht die einzigen Opfer quasi. Und auch Duisburg zieht nicht so durch, wie sie durchziehen könnten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den einen oder anderen, der das irgendwie ausnutzt. Weil ganz ehrlich, vor dem letzten Spieltag ist mir nicht mal aufgefallen, dass Hansa Rostock inzwischen nicht mehr im unteren Tabellendrittel ist, sondern plötzlich auf Tabellenplatz 4 oder so steht oder 5.
Nee, also genau, Hansa Rostock wollte ich auch bringen. Ich weiß noch, wie wir da in der Runde saßen und gesagt haben, oder war es sogar, ich glaube, die Folge, als wir als Duo waren, Martin, wo wir also gesagt haben, genau so ein Auswärtsspiel, also vielleicht wird dann da der Trend oder die Serie umgerissen und dann hast du in Rostock, bist du da relativ oder hast du relativ sang- und klanglos verloren und die sind dann erstmal wieder, glaube ich, auf ein, zwei oder drei Punkte an dich rangekommen. Also die kamen ja von unten, absolut. Wie jetzt Rostock mal plötzlich auf Nummer 4 ist, ist ja auch so eine Geschichte. Und wie du sagst, der Duisburg, wo du eigentlich schon gerechnet hast, dass die schon ein bisschen weg sind, weil die drei oder vier Punkte Vorsprung haben und eine eigentlich sehr solide, gute Mannschaft, die sind jetzt auch irgendwie wieder mittendrin.
Ja, und das ist auch das, was ich vorher mit dem Gefühl gemeint habe. Also selbst mit der Halbwegs-Serie, die du da in der Hinterhand hast, fühlt es sich halt für mich jetzt nicht so an, als sind wir gerade die formstärkste Mannschaft der Liga, sondern da gibt es halt dann irgendwie Rostock, Würzburg vor allem auch, ja auch Braunschweig, wo sich, wenn ich nach der aktuellen Lage irgendwie gehe, denen einfach den Aufstieg gerade mehr zutraue als uns. Aber das kann sich halt auch jetzt bis zum nächsten Wochenende dann nach zwei Spielen schon wieder irgendwie komplett gedreht haben. Das ist halt ja auch das Kuriose an der Liga. Aber irgendwie wird es mir persönlich halt leichter fallen, wenn du jetzt einfach irgendwie zwei Mannschaften hättest, die da irgendwie durchrauschen und du sagst, okay, gut, hat halt nicht gereicht.
Wenn man sich das allein mal anschaut, irgendwie diese, jetzt mal nur Hansa Rostock und Kickers irgendwie gesehen, die ja jetzt irgendwie da die Stunde nutzen irgendwie und jetzt vor uns stehen. Wenn man sich nur mal diese Stats anschaut, ich meine, die haben halt nur 6-mal unentschieden gespielt. Ich meine, wir spielen 12-mal unentschieden und diese unentschieden Spiele, die sind halt am Ende des Tages scheiße. Ich meine, wie das jetzt schon mal irgendwann gesagt, dieses Streichzitat damals, also lieber gewinne ich eins und verliere eins, statt zwei Unentschieden zu spielen, haben wir einen halben Punkt mehr. Einen Punkt mehr. Und ich meine, das siehst du halt jetzt, ich meine, die spielen 6-mal weniger unentschieden als wir, klar verlieren die ein paar mehr, aber genau das haben wir in den letzten 6 Spielen ja genau das Problem. Wir holen aus den letzten 6 Spielen halt 3 Unentschieden und mit Unentschieden kommst du halt nicht vom Fleck, vor allem wenn du aufholen musst und wir müssen ja aufholen.
Absolut, absolut.
Ich meine, okay, Mannheim hat 15 Unentschieden.
Ja, ich glaube, wir haben die Lage jetzt schon so gut eingeordnet. Wollen wir noch so ein bisschen über das Personal von Oral sprechen, weil das ist ja schon auch interessant, was es da für Wechsel gab.
Ja, klar. Also ich weiß gar nicht mehr, was jetzt den ersten Wechseln war. Was am Anfang irgendwie so ein bisschen auffällig war Antunic war weg. Für mich so eins von dem, was ja total überraschend ist, finde ich, dass halt Bilbia einfach jetzt gesetzt ist. Also ja, war das jetzt in allen 6 oder was in den letzten 5 zumindest? Also Bilbia ist gesetzt und Kaya ist verschwunden. Das, was man ja irgendwie gar nicht so dachte. Ich meine, so Kaya kommt vielleicht mal rein.
Ja gut, also bei Kaya finde ich, hat sich jetzt nicht so viel geändert. Das ist halt immer noch einfach diese Joker-Rolle hinter Kutschke und Jensa, das hatte er ja davor, war auch schon, ja.
Ja, aber ich dachte mir, wenn einer von beiden irgendwie da reinstößt, dann ist es eher Kaya. Also Bibia macht das alles gut. Mhm. Ja, so ist es nicht, aber...
Ja, also das hat mich jetzt auch interessiert, wie ihr die Leistung von Bibia seht.
Ja gut, also aber auch nicht mehr, muss ich sagen. Also ich meine, ich finde es gut, dass er spielt und er hängt sich auch ja rein, aber irgendwie so dieses... Also ich meine, diese Stammplatzgarantie würde ich ihm jetzt gerade auch nicht aussprechen. Das ist schon in Ordnung, für sein Alter sowieso. Aber es ist jetzt auch keine Offenbarung. Und ob ich halt nicht vielleicht doch mal wieder irgendwie so ein Elver oder ein Diawusi sehen würde, ist halt auch eine Frage.
Ja, ich meine, also wie es Marco also gesagt hat, ich meine, also der steht da so ein bisschen auch für die ganze Mannschaft. Die teilweise vernünftige, gute Aktion. Dann das Bemühen und den Willen kann man auch nicht absprechen. Und vor allem dann, also bei ihm lasse ich das auch noch gelten, was wir ein, zweimal auch, wo wir drüber geredet haben, dass man sagt, ein junger Spieler, der bei dem einfach auch nicht alles gelingen kann. Und ich finde es aber schon auch interessant, dass eben, also wieso dann quasi, also Bilbia einen Stammplatz hat und dann der ein oder andere Spieler den eben nicht hat oder dann auch immer wieder zwischen Stammplatz und Bank pendelt, irgendwie so zum Beispiel Wolfram. Also da haben wir ja schon drüber gesprochen, in Haching den Siegtreffer erzielt und dann irgendwie aber auch nicht, dass der immer alle Spiele macht. Und auch hinten, also irgendwie da, also ein Paulsen, klar, der spielt irgendwie gefühlt immer und in allen Rollen. Und dann hast du aber auch hinten in der Abwehr wieder, wie ihr schon gesagt habt, Antunic, aber auch Schröck hat wieder sich einen Stammplatz erarbeitet. Und dann... Vor allem wie die krasseste Personalie fand ich, und wahrscheinlich geht es euch genauso, halt Beister, dass du sagst, okay, das ist viel zu wenig, was der bringt aktuell in der Situation. Deswegen hat sich das für mich schon wie fast eine Suspendierung angehört oder war eine Suspendierung. Und dann zumal ist er wieder in der Stammformation wie im letzten Spiel, wo ich mir dachte, wow, also das erschließt sie für mich von außen überhaupt nicht.
Ich springe irgendwie so ein bisschen krass hin und her. Würde ich gleich nochmal zurückkommen, aber vielleicht nochmal auf die initiale Frage, Martin, die du dir ja gestellt hast. Bilbia, du darfst dich gerne auch noch äußern.
So meine Meinung jetzt? Oder wie? Nee, also ich sehe es genauso wie ihr, aber also ich finde, dass es auf jeden Fall rechtfertigt und für mich wird er auch von Spiel zu Spiel sogar besser. Natürlich vielleicht immer noch mit einfach Luft nach oben zu einem routinierten Spieler, was Entscheidungsfindung und so weiter angeht. Und bei ihm halt der Kritikpunkt, den du auf jeden Fall wahrscheinlich haben musst, ist einfach die Effizienz, die er dann irgendwie an den Tag legt. Ich meine, für die Einsatzzeiten als Offensivspieler dann irgendwie eine Torbeteiligung, eine zweite, wenn man dieses Kutschke-Tor gegen Chemnitz irgendwie noch mit reinnimmt. Das ist halt einfach zu wenig dann. Aber ich finde auf jeden Fall beeindruckend, wie sehr er halt ins Spiel eingebunden ist. Also das ist mir jetzt gegen Braunschweig extrem aufgefallen. Für das, dass er ursprünglich mal irgendwie Außenstürmer oder sowas war, er treibt ja extrem viele Angriffe einfach nach vorne und ist eigentlich der Kreativspieler gerade im Moment offensiv. Was nicht unbedingt für die anderen spricht, aber für ihn ist es auf jeden Fall, sehe ich unter Oral eine Riesenentwicklung. Was mir als irgendwie Jungschanzer, Beobachter, Freund, Fan, was auch immer, natürlich irgendwie ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Und dann auf der anderen Seite sehe ich aber halt auch wieder, zum Beispiel Keller spielt eigentlich kaum eine Rolle mehr, gerade dass es irgendwie dann in die Mannschaft schafft, als Krause und Gauss gesperrt waren oder Thalhammer irgendwie. Auf jeden Fall, gerade dass er da noch irgendwie gespielt hat und wurde dann aber gegen Münster, glaube ich, auch relativ schnell wieder ausgewechselt. Also das ist so die Schattenseite, wo ich sage, Keller hatte ja eigentlich, wenn du so jetzt über die Saison betrachtet hast, eigentlich den größten Schritt für uns wahrscheinlich von den Jungen gemacht.
Ja, vor allem, weil du denkst, ich meine, jetzt haben wir halt nur englische Wochen und man geht ja eigentlich davon aus, dass irgendwie auch bei sowas dann vielleicht mal mehr rotiert wird. Ist es vielleicht sogar, also das ist vielleicht sogar noch ein Punkt, den man Baby ja noch höher anrechnen muss, in dem Sinn, also so als junger Spieler dann nach da so ein Pensum zu gehen und halt jedes Spiel eigentlich gesetzt zu sein und seine Leistung zu bringen. Also wie gesagt, ja, wenn du sagst, er ist offensiv, kreativ, stark eingebunden, ja, dann wäre es mir vielleicht lieber, wenn wir ihn mal als Zehner spielen lassen und auf rechts halt wieder irgendwas Anständiges, was halt seinen Flügeljob übernimmt, weil irgendwie jedes Mal, ich meine, ich sag's jedes Mal irgendwie, aber jedes Mal, wenn Elfer reinkommt, denkst du dir, jetzt geht's los. Klar ist der immer so ein bisschen übermotiviert und rennt sich gleich mal irgendwo fest, aber das ist vielleicht für mich auch immer so ein Spieler, bei dem ich einfach nicht nachvollziehen kann, warum er so wenig Einsatzzeiten bekommt. Und da hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass ich Baby ja nicht gern sehe, aber ich finde, da so ein paar Spieler denken, ich meine, wir haben eigentlich eine Waffe auf den Flügeln auch, aber am Ende spielt dann halt doch wieder Beister oder links Gauss, auch wenn die ja ihren Part gemacht haben. Also Beister gegen Braunschweig eigentlich für mich wahrscheinlich der beste Spieler. Auch nicht effektiv, aber zumindest war vielleicht eines der besten Spiele, das ich von ihm gesehen habe. Vielleicht war er auch ein bisschen angefixt. Aber sonst würde ich halt auf diesen Flügeln einfach mal wieder was anderes sehen.
Also ich finde halt auch Diawuzi irgendwie so ein Beispiel, das irgendwie mich einfach dann auch frustriert. Der ja unter Wien, oder in Wien schon zweimal gezeigt hat, dass er auf jeden Fall in der dritten Liga irgendwie Stammspieler sein kann, dann bei uns einfach mehrfach irgendwie den Anlauf hat, auch teilweise Potenzial aufblitzen lässt, irgendwie zum Beispiel das letzte Spiel vor der Corona-Pause in Halle nach seiner Einwechslung, fand ich einen super Auftritt von ihm. Und jetzt, ja, irgendwie ein paar Mal im Kader und jetzt selbst da nicht mehr und dann steht irgendwie Jalen Hawkins irgendwie zweimal auf der Bank anstelle von ihm. Also das ist ja schon bezeichnend und hat wieder so ein Fall von, warum schaffen es Spieler, die vorher irgendwie woanders Leistung bringen und vielleicht wahrscheinlich auch dann nach der Station FC Ingolstadt irgendwo ordentlich Leistung bringen, es bei uns einfach nicht, diesen Schritt zu gehen oder mindestens das Niveau zu erreichen, um Stammspieler zu werden. Die Frage muss man sich halt schon gefallen lassen.
Ja, die Frage ist halt vor allem, du steckst ja immer nicht drin. Und ich denke mir immer, wenn man die Trainings nicht sieht und es einfach nur sieht, dann denke ich mir, wie kann es sein, eben, dass solche Spieler wie Diawuzi, Elva etc. einfach halt auch nicht die Einsatzzeiten haben, das zu tun. Weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist genau das, was halt fehlt in vielen Situationen. Halt einfach mal, ich nehme das 1-gegen-1, ich gehe die Seitenlinie lang, mach mal irgendwas Überraschendes. Ja. Klar geht das immer nicht alles komplett hundertprozentig vom Fuß, aber alleine so ein Spiel gegen Braunschweig, bei dem du nur Handball spielst und die ganze Zeit um den 16er rumrennst und dann irgendwann aus Verzweiflung irgendwo drüber jagst, da sind das doch genau die Spieler, bei denen ich denke, die können doch jetzt mal eben mit so einer 1-gegen-1-Situation auf der Seitenlinie vielleicht dann doch mal für eine Überraschung sorgen. Und ich meine, sind wir dann vielleicht auch einfach zu feige, weil die zu offensiv sind? Oder bringen sie halt dann doch nicht die Einstellung im Training? Weil das ist natürlich das, was du immer so schwer siehst als Fan. Weil ich meine, ein Trainer macht sowas ja auch nicht aus Boshaftigkeit in der Regel, sondern es gibt ja Gründe. Nur die Gründe, die kannst du halt irgendwie auch nicht schmecken von außen.
Ich meine, gerade also diese Beister-Thematik zeigt ja irgendwie, dass man so bei den offensiven Mittelfeldpositionen, dass man, also da ist ja sehr fast schon munteres Wechseln angesagt und also dass man da mit den bisherigen Leistungen auch nicht zufrieden ist und man irgendwie viel ausprobiert, aber überhaupt noch nicht also die Lösung gefunden hat. Und absolut, also da fände ich es auch sehr interessant, einfach zum einen die ganzen Trainingsleistungen im Blick zu haben und dann aber auch so das Innenleben oder die Denkweise von Trainer und Mannschaft, weil das ist natürlich auch schwierig, das von außen zu beurteilen. Also man kann eben analysieren, okay, es ist zu wenig, es werden die Position von Spiel zu Spiel teilweise gewechselt und am Flügelspiel mangelt es auch, also gerade so irgendwie mal Kombinationen, wie ich schon gesagt habe, über die Seite, dass man sagt, man spielt einen Doppelpass, der Außenverteidiger mit dem offensiven Flügelspieler, man hinterläuft mal, man rückt ein, also da ist irgendwie noch sehr, sehr viel Potenzial, woran es aber genau liegt, das ist halt, oder können wir von außen auch nur schwer feststellen, eben nur, dass in diesem Mannschaftsteil sehr viel Unruhe drin ist, während hingegen ja im Sturm Kutschke und Eckert gesetzt sind, auch in der Abwehr, wie wir schon gesagt haben, einige Spieler klar gesetzt sind und da eben in diesem Teil nicht.
Ja. Wir können ja jetzt, nachdem wir erst ein bisschen schnell waren, dann irgendwie ein bisschen langsam, schon nochmal auf diese Beißer-Thematik halt echt kommen, weil das ist so ein bisschen... Es hieß plötzlich, natürlich ein bisschen auch vom Donau-Kurier vielleicht getrieben und auch von uns auf Twitter getrieben, ist relativ schnell Beister suspendiert, Ära beim FC Ingolstadt vorbei. Es klang alles so ein bisschen nach, ja, Herr Beister, suchen Sie sich einen neuen Verein und gucken Sie sich schon mal um, ne? So klang das zumindest irgendwie nach außen, ohne natürlich jetzt auch irgendwie die größten Statements des FC Ingolstadt dazu zu haben. Und aus dem Nichts spielt dann halt zwei Spieltage später plötzlich Beister wieder in der Startaufstellung. Die Frage ist halt echt, was ich mich inzwischen so ein bisschen frage, ist dieses Zeichen wirklich total falsch verstanden worden? Also diese angebliche Suspendierung, gab es die so nie und wurde irgendwie nach außen irgendwie nur falsch getragen? Oder ist das halt einfach ein sehr merkwürdiges Zeichen gewesen?
Ich glaube, also zumindest ich hatte es erst über die Neuburger Rundschau irgendwie gelesen. Und tatsächlich steht da ja auch nur drin, dass Oderl irgendwie auf die Frage, warum Beister jetzt irgendwie zweimal nicht im Kader war, irgendwie gesagt hat, ich brauche Spieler, die irgendwie 100% Einsatz zeigen. Und daraus wurde halt dann irgendwie so abgeleitet, okay, der zeigt keinen Einsatz, der ist bei dem Trainer unten durch, sozusagen, der ist weg beim FC Ingolstadt. Was aber halt ja eigentlich wahrscheinlich halt einfach die Aussage irgendwie nur auf diesen Moment jetzt irgendwie bezogen war. So, ich habe Auswahl aus, weiß ich nicht, 22 Spielern und natürlich fallen da ein paar weg und die halt nicht genug Einsatz zeigen, sind halt beim nächsten Spiel nicht dabei. Ja, da haben wir uns ja auch schön dran gehängt dann, aber...
Ja, wir sind ja auch like-geil, ne? Wichtig. Wir haben schon...
Alle 10 Likes, die es gibt, können wir
abstellen. Wir haben das Trauerflor schon weggelassen an dem Foto. Ja,
aber gerade dann bei einem Spieler wie Maxi Beister, da muss man sich dann schon auch fragen und auch überlegen, selbst wenn es, also was ich damit oder was Oral damit bezwecken wollte, weil ich meine, gerade ein Spieler mit seiner Außenwirkung, da wird natürlich die ein oder andere Aussage noch, kommt dann ganz anders rüber und wird noch ganz anders wahrgenommen, als wie wenn ich jetzt zum Beispiel sage, irgendwie ein 20-jähriger Spieler, der ist jetzt dann zweimal in Folge nicht im Kader und dann auch dann halt irgendwie, also wie du sagst, wenn du halt in der Situation auf die Einstellung ansprichst und das eben und indirekt mitteilst, dass ein Spieler überhaupt nicht den Fokus gerade hat auf die Situation, dann ist das auch noch schon eine Aussage, die erstmal heftig ist.
Ja gut, also ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendwie so kalkuliert wird, dass er sagt, ich kitzel ihn damit, dass ich ihn jetzt irgendwie zweimal draußen lasse und vielleicht bringt er dann mehr Leistung, kann sein. Tatsächlich, also suspendiert war er ja nie, hätte ich aber dann auch nicht verstanden in der jetzigen Phase, dass du da einerseits irgendwie Unruhe reinbringst, macht keinen Sinn, so breit ist der Kader auch nicht, macht auch keinen Sinn. Und andererseits hat Beister ja unbestritten irgendwie halt Qualitäten, gerade so enge Spiele dann vielleicht doch auch mal zu entscheiden. Ich meine, wenn der Schuss gegen Braunschweig irgendwie reingeht, reden wir da nochmal ganz anders. Aber war ja auch nicht so, von dem her müssen wir da jetzt eigentlich auch nicht so tief drüber reden.
Ja, ich meine, spannend finde ich es trotzdem. Ich meine, das ist ja, also ich war halt auch der Meinung, es ist halt einfach ein Zeichen von Ora, einfach nochmal einen richtig einen rauszuhauen und einen Präzedenzfall zu schaffen. Also wenn er es wirklich gemacht hätte. So ist es für mich halt eher einfach eine unbedachte Aussage damals gewesen, weil ich meine, ich finde schon, in dem Interview zu sagen, halt namentlich den Spieler erwähnt, dass er halt einfach nicht die richtige Einstellung zeigt und nicht die richtige Leistung für die Situation, das ist halt schon harter Tobak irgendwo, ja. Also man, da wird es vielleicht auch reichen, den Beister zu motivieren, wenn man ihn einfach zweimal nicht im Kader lässt.
Ja, vor allem dann eben bei einem Maxi Beister, wie gesagt, also der eigentlich die Mannschaft auch mittragen sollte oder auch mit die entscheidenden Tore und Aktionen bringen soll. Und dann auch, das ist ja auch nicht so, dass das ein Spieler ist, wie gesagt, der 20, 21, 22 ist, sondern auch zu den kompletten Erfahrenen gehört, das heißt auch an Spielen in der ersten und zweiten Liga. Und da ist dann schon auch noch die Frage, ob ich dann wirklich den krassen Weg über die Öffentlichkeit gehe und dann quasi den Fokus auch noch so auf diese Personalie lenke. Weil ich glaube schon, dass das auch also nicht nur bei uns für Erstaunen gesorgt hat, wenn man so eine Aussage liest. Also das kann man jetzt vielleicht nicht in der Extremform vergleichen, aber wenn du es mal, also wenn du dir mal überlegen würdest, welche Personalie du bei einem Erstligaklub nehmen müsstest, um das also zu vergleichen mit dem Standing oder auch mit der Erfahrung eines Maxi Beisters für den FCI in der dritten Liga in der Mannschaft. Also deswegen. Ja, fand ich es einfach sehr, sehr spannend. Also klar, ich habe über die Möglichkeit auch nachgedacht, ob er wirklich das dann nochmal, weil er auch als er bekannt ist, dass er eine Mannschaft motivieren kann und ob er dann vielleicht wirklich die letzten Prozente rausholen will, aber also das hätte ich dann schon sehr, 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 sehr krass gefunden.
Ja, dafür haben wir ja Hellspells jetzt wieder. Hellspells!
Ja, lass wir es mal dabei gut sein, oder? Also vielleicht wollen wir mal noch auf das nicht sportliche irgendwie vielleicht kommen. Also wir haben es eingangs mal kurz irgendwie angeschnitten. Es ist natürlich jetzt zum einen ein anderer Rhythmus und man darf, kann, muss den FC Ingolstadt jetzt irgendwie alle 3 Tage sehen. Und zum anderen ist es halt irgendwie Geisterspiele und zumindest für Martin und mich komisch, Fußball im Fernsehen gucken, FC Ingolstadt im Fernsehen gucken. Ja, deswegen vielleicht auch direkt die Frage an dich, Martin, wie fühlt es sich an für dich momentan?
Ja, also irgendwie durch das, dass ich jetzt auch schon irgendwie relativ viel Bundesliga und so weiter halt einfach geschaut habe mit Geisterspielen, gar nicht so schlimm, oder zumal ich ja auch nicht dann gewohnt bin, FC Ingolstadt quasi vor Fans im TV zu sehen und gleichzeitig aber genug Spiele schon irgendwie gesehen habe, wo halt, sag ich mal, weniger Fans da sind als irgendwie Regionalliga oder irgendwie U21-Nationalmannschaft von Estland. So jetzt dieses Gefühl, dass halt in einem großen Stadion trotzdem wenig los ist, das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich, wie es vielleicht für andere ist. Aber trotzdem halt dann mit einem Verein mitzufiebern, erstens in dieser Regelmäßigkeit oder Häufigkeit und andererseits nicht vor Ort sein zu können, ja, das, die Kombination finde ich schwierig. Und dann halt einfach irgendwie weniger Emotionen einfach selber zu spüren.
Ja, also ich meine, böse Zungen würden ja auch behaupten, dass jetzt ein Geisterspiel bei uns im Stadion jetzt nicht so viel Unterschied macht. Aber generell ist es mir halt, also ganz ehrlich, ich denke mir immer so, ach Gott, die spielen ja schon wieder. Also mich langweilt halt irgendwie FC Ingolstadt im Fernsehen gucken. Irgendwie generell. Also ich fand das schon irgendwie immer ganz schlimm und jetzt sind die Spiele natürlich momentan jetzt auch nicht so genial. Du sagst, okay, cool, Unterhaltung. Und irgendwie finde ich das ganz merkwürdig, halt den Verein, den man sonst eigentlich immer nur im Stadion sieht, halt irgendwie auf Magenta zu gucken mit dem Stream und sich zu denken, oh ja, endlich sehe ich mal was vom Spiel und habe nicht den Schal von Martin im Gesicht. Und so richtig triggert mich das halt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, geil, und abends spielt der FC Ingolstadt wieder auf Magenta gegen Zwickau. Ja. Deswegen, ich meine, dritte Liga ist halt irgendwie so lange geil, solange du durch die Stadien fährst und dir das alles anschaust. Und ich finde, es wird halt erst dann richtig grau, wenn du dann das zweite 0-0 in Folge auf Magenta schaust. Wie geht's dir, Bene?
Ja, ich kann euch da also nur zustimmen in einigen Punkten, dass vor allem habe ich auch schon erwähnt, also ich habe natürlich nicht auf keinen Fall die Häufigkeit der Spiele im Stadion vom FCI gerade in letzter Zeit wie ihr, aber für mich ist es dann auch schon so, dass gerade wenn es jetzt auf die Zielgeraden geht, also sei es geht um Aufstieg, es geht um Abstieg, es geht um Meisterschaft wie in der ersten Bundesliga eben, dass man da schon diesen krassen Unterschied merkt, weil also beim Fußball ist es ja auch genau das, was es spannend macht, die Emotionen. Und die Emotionen habe ich natürlich auch vor allem in Extremsituationen. Also wenn jetzt der letzte Spieltag kommt und hier fällt ein Tor in dem einen Stadion und dann ist der eine abgestiegen und der andere hat sich gerettet etc. Und das geht natürlich schon krass ab. Und das merke ich auch irgendwie so, also dass für mich dann irgendwie auch nicht so die Atmosphäre da aufkommt, sei es wenn es jetzt um Meisterschaft geht, um Aufstieg oder Abstieg.
Ja, ich weiß, mit den meisten wird es ja ähnlich gehen, dass es halt jetzt momentan einfach nicht dasselbe ist wie sonst. Ja. Ich meine, jetzt haben wir noch 5 Spieltage, in denen irgendwie immer noch alles drin ist, außer Abstieg wahrscheinlich. Sind wir schon gerettet? Ja, wir sind schon gerettet, sehr gut. Selbst Insolvenz würde ja diesmal zu keinerlei Konsequenzen führen, sehe ich gerade Lautern. Wunderbar, wenn man 20 Jahre misswirtschaftet und dann einfach mal Corona vorschiebt. Ansonsten, ich meine, wir haben 5 Spieltage. Vielleicht eine Prognose irgendwie mal zum Schluss. Was glaubt ihr? Wer macht das Rennen? Was machen wir noch? Wer steigt direkt auf? Ich gebe euch 20 Sekunden.
Da kann ich jetzt auch irgendwie Lottokugeln ziehen und so weiter. Oder wie beim Pokal musst du so eine Schüssel geben und dann werfen wir die Vereine rein und dann. Also keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Also haben wir ja auch schon, wenn wir ja was analysiert haben in der Folge, dass das irgendwie schwer zu prognostizieren ist, was da passiert, weil keiner so recht vom Fleck kommt. Und ich würde es mir wünschen und hoffe es, dass der FCI dann jetzt auch in den nächsten Spielen diese Stabilität in der Defensive beibehält und vorne noch zu mehr offensiven Glanz und zu mehr Toren kommt und dann auch noch vorne eingreifen kann, wird aber sehr, sehr schwierig. Und wenn du mich wirklich auf den Tipp festnageln willst, dann sage ich einfach, weil die jetzt auf den Plätzen 1 und 2 stehen und auch sehr gute Kader für die dritte Liga haben, Duisburg und Braunschweig.
Na, Martin?
Ja, also was uns angeht, habe ich es ja vorher schon ein bisschen durchklingen lassen, also ich kann es mir aktuell einfach nicht vorstellen, dass wir da dann am Ende irgendwie oben stehen. Natürlich nehme ich es mit, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es sich halt anfühlt für mich wie ein echter geiler Aufstieg dann. Dafür ist halt einfach die Situation dann einfach zu beschissen, nicht dabei sein zu können. Aber ja, vom Tipp her, ich habe das Gefühl, dass Duisburg vielleicht auch noch verkackt. Deswegen sage ich mal Braunschweig und Würzburg.
Ja. Gehe ich anders. Also ich glaub, Bayern 2 holt, glaube ich, das Ding. Also ich glaube irgendwie, dass die schon einfach durchziehen, auch wenn sie ja nicht aufsteigen können. Und ich glaube auch irgendwie, dass Duisburg zumindest so halb verkackt. Aber ich glaube tatsächlich, dass Rostock irgendwie diese Stunde nutzt und sich den zweiten Platz schnappt. Duisburg das wahrscheinlich dann irgendwie als Dritter noch auch noch schafft. Und ich hoffe irgendwie noch ganz tief drauf, dass wir Vierter werden. Dadurch, dass Bayern der Erster ist, dann uns den Relegationsrückspielsieg gegen Wiesbaden holen.
Also der Vollständigkeit halber, ich habe Bayern natürlich auch irgendwie außer Konkurrenz gesehen. Also für mich sind die auch irgendwie einfach die beste Mannschaft und jetzt am konstantesten. Also ich glaube, dass die da oben bleiben.
Ja, also ansonsten, wie Bene schon sagt, ist es Lotto. Also ganz ehrlich, also da oben kann auch gut sein, dass wir jetzt aus den letzten 5 Spielen keinen einzigen Punkt mehr holen. Vielleicht holen wir auch noch 15.
gewagt. Ja.
Irgendwas dazwischen wird sein. Yes. Ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich durch, oder? Heute eine schöne Stunde, ne? Doch länger als gedacht. War noch irgendwer was loszuwerden. Außer, dass Martin heiß ist auf die E-Sports-Folge.
Oh, total. Aber eigentlich will ich nur sehen, wie du verlierst.
Ja, Benny, das machen wir. Ja, das kriegen wir hin. Ich verliere einfach mal so 12-0. Da machen wir dann schön Tipps vorher, wann das erste Tor fällt, wann das siebte Tor fällt. Und dann verlosen wir irgendwas. Gut.
Kann man ja mal wieder mit einem Trinkspiel kombinieren. Hat man schon lange
nicht. Das wäre auch cool. Für jedes Gegentor müsst ihr einen trinken. Geile Sache. Ja, da werde ich mich richtig vor euch ins Zeug legen. Das ist ein schöner Abend.
Mach ich on air mit.
Ja, wir freuen uns. Das machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja, dann haben wir jetzt noch 5 Spiele. Die Frage ist, wollen wir uns irgendwie das nächste Mal hören? Komm mal, machen wir wahrscheinlich einfach davon abhängig, wie jetzt die Saison weiterläuft. Oder? Also wenn das jetzt irgendwie nochmal richtig spannend wird, würde ich sagen, wir hören uns schon nochmal, bevor es vorbei ist. Wenn wir jetzt weiter so graue Maus spielen, wie wir jetzt gerade machen, am Ende irgendwie Achter sind, dann ja, hören wir uns vielleicht das nächste Mal.
Machen wir es einfach so wie letzte Saison vor den Relegationsspielen.
Ja, gute Idee. Dann hoffen wir, dass wir nicht mitspielen. Yes. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, auf weitere 5 Magenta 00s und einen wunderschönen Tag euch allen. Servus.
Servus.
Servus.